Genau. Ich habe euch auch meinen Schlüssel mal mitgebracht. Wer von euch kennt es, seinen Schlüssel zu suchen? Wer sucht regelmäßig Schlüssel? Okay, wer hat auf jeden Fall schon mal den Schlüssel gesucht? Jetzt nicht regelmäßig, aber immer mal. Meine Hoffnung ist, mit diesem Titel relativ dicht im Leben unterwegs zu sein, weil wir es halt kennen. Ah, wo ist er denn jetzt? So, ich habe zum Glück dieses kleine rote Bändchen da dran. Und wenn ich meinen Schlüssel suche, mittlerweile habe ich noch so einen gelben Transponder hier dran, dann suche ich eigentlich rot und gelb. Danach durchforste ich dann die Umgebung. Wo blitzt es hervor? Und der Titel der Predigt ist: Suche das Reich Gottes, wie du deinen Schlüssel suchst. Suche das Reich Gottes, wie du deinen Schlüssel suchst. Soll ich mal kurz gucken, habe ich mich angemacht? Ja, gut, sehr schön. Und ich will heute Morgen mit euch über einen Satz von Jesus nachdenken, der damit zu tun hat. Und das ist ausgelöst von der Frage, ich finde es sehr spannend, was meint denn eigentlich geistlich Leben? Das ist mal so schnell dahergesagt, so, wir leben geistlich, aber was ist denn dieses geistlich Leben? Weil irgendwie macht es uns ja als Christen und Christinnen aus, dass wir nicht einfach nur mit dem Verstand oder mit dem Bauchgefühl so durchs Leben gehen, sondern wir leben geistlich. Wie kriegt man das denn jetzt gepackt? Selbst wenn jemand sagt, ja, der Heilige Geist leitet mich, dann ist immer noch die spannende Frage, okay, wie? Ich glaube, wie wir das jetzt jeweils nennen und formulieren, ist auch relativ nachgeordnet. Jesus hat einen Satz mitten in der Bergpredigt landen lassen, wo dieses interaktive Geschehen irgendwie so mit Gott und uns relativ gut, finde ich, drüber sich veranschaulichen lässt. Und dieser Satz lautet aus Matthäus 6, Vers 33, ich hatte es nicht an, da. Sucht zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Jesus ist hier mitten im Kontext des Lebens seiner Zuhörer und Zuhörerinnen unterwegs. Warum? Er spricht kurz vorher über Sorgen. Sorgen um die ganz alltäglichen Dinge. Die Beispiele, die Jesus nennt, sind Kleidung und Nahrung. Und dem Sorgen stellt Jesus das Suchen gegenüber. Sucht zuerst in all dem das Reich Gottes. Es ist jetzt nachgeordnet, worum du dich sorgst. Du sagst, naja, Kleidung ist nicht mein Problem, Nahrung wird auch mittwochs hier bei uns immer geklärt. Es ist egal, um was du dich sorgst. Es kann vielleicht gerade dein Job sein, vielleicht eine Freundschaft, vielleicht deine Beziehung, vielleicht ein Kind, vielleicht Mama und Papa. Also worum wir uns sorgen, es ist ja sehr vielfältig und es wechselt auch. Ich finde Sorgen auch nicht schlimm, es ist normal und menschlich. Ich finde aber spannend, mal zu überlegen, was passiert denn, wenn wir uns sorgen? Überleg mal kurz, was passiert, wenn du dich sorgst. Wenn ich mich sorge, dann wandert meine ganze Aufmerksamkeit, manchmal auch meine ganze intellektuelle oder emotionale Kapazität zum Gegenstand der Sorge. Dann ist das fast wie, ich stehe vor einer Mauer und stehe sehr dicht vor der Mauer. Dann ist es allgegenwärtig. Das passiert mir beim Sorgen. Und Jesus stellt hier eben dem Sorgen eine andere Tätigkeit gegenüber, das Suchen. Was passiert beim Suchen? Da bist du ja genauso fokussiert, nämlich auf das, was du suchst. Du hast es genau vor Augen. Du weißt, das ist mein Thema. Das will ich jetzt finden oder manchmal muss ich jetzt finden. Sorgen und Suchen. Ich habe hier vorne einen kleinen Karton mitgebracht. Jetzt stell dir mal vor, du nimmst mal all die Sorgen, die du gerade hast. Du könntest sie so packen. Du hast sie auf eine Größe geknuddelt, um sie dann in den Karton zu legen. Nimm dir mal gerade eine Minute und überleg mal, was du in diesen Karton gerne mal an deinen Sorgen so reinlegen willst. Ich denke, die wichtigsten Sorgen sind uns so präsent, die haben wir relativ schnell gepackt. So, und die nimmst du jetzt, packst sie in diese Kiste, machst den Deckel drauf, hat neben so zwei Tragegriffe, und jetzt nimmst du die Kiste und stellst sie mal in das Reich Gottes. Das ist für mich jetzt bildlich wie, wir haben zwei Kids, die Windelphase ist jetzt, nähert sich dem Ende, aber es ist eine gute Tradition, wenn Jenny will, dass der Windelmülleimer runterkommt, hat sie den so hingestellt vor die Tür, dass ich dann vorbeilaufen musste. Also, Jenny, den Windelmülleimer stellt sie mir einfach in den Weg. Du hast jetzt diese Kiste ins Reich Gottes gestellt. Und wenn ich an dem Windelmülleimer vorbeigehe, auf dem Weg nach draußen, packe ich ihn, wohl oder übel, nehme ihn mit zur Mülltonne. So, und jetzt stell dir vor, du hast diese Kiste ins Reich Gottes gestellt. Reich Gottes drückt ja schon aus, das ist Gottes Reich, da ist er auch unterwegs. Wir bleiben jetzt mal sehr bildlich da in der Vorstellungswelt. Eine leicht rhetorische Frage: Meinst du, Gott wird an deiner Kiste einfach vorbeigehen? Und sagen, wer hat denn hier wieder was hingestellt? Was macht das denn hier? Oder nehmen wir mal an, Gott würde sich's angucken, macht die Kiste auf und denkt, so nach dem Motto, boah, das ist mir jetzt auch zu heikel. Da lasse ich auch die Finger von. Ich glaube halt, genauso ist Gott nett, sondern er sagt, oh, danke für die Mitteilung, was haben wir denn hier? So, und jetzt wird es spannend, da fängt diese Reich Gottes Suche an, nämlich, oh, was haben wir denn hier, sagt Gott. Ja, wollen wir uns das mal zusammen angucken? Weil das Reich Gottes ist für mich oft so ein theologisch abstrakter Begriff. Die letzten Predigten, wo ich hier war, ist das auch immer schon irgendwie gelandet. Aber eigentlich drückt es nur aus, das Hebräische ist da ganz cool, im Alten Testament heißt Gott königt. Was macht ein König? Der König, der regiert, der macht, der guckt nach seinem Volk, der ist unterwegs. So, also Gott macht was mit den Sachen, die da liegen. Mein Problem ist aber, ich habe schon oft gehört, nimm deine Sorgen, es gibt ja auch schöne Lieder, werf all deine Sorgen nieder oder leg sie nieder, gib sie Gott ab. Was bei mir oft passiert ist, ist das, was in dem Schaubild steckt, ist eine alte Postkarte. Hat halt auch ein Mensch sein Sorgenpaket und hat auch gehört, lad sie doch bei Jesus ab. Das macht der gute Mensch auch, oh Herr, ich gebe dir meine Last. Hat seinen Amen gesprochen und hat das Sorgenpaket wieder hier oben und hinterlässt einen Gott mit 3 Fragezeichen im Himmel. Ich habe schon oft meine Sorgen niedergelegt, auf Steine geschrieben, auf Zettel geschrieben, verbrannt, beis Kreuz gelegt, ins Feuer geworfen, alles Mögliche. Und doch war das Erleben, die sind nicht da geblieben. Die sind mir wieder mitgekommen. Und ich glaube, hier an der Stelle wird jetzt spannend, dass Jesus dem Sorgen das Suchen gegenüberstellt. Weil die zwei haben einen inneren Zusammenhang. Ich versuche den mal ein bisschen zu illustrieren. Und zwar, ich glaube, der Witz ist, jetzt erstmal allgemein gesprochen, ohne dass wir den Witz von Jesus nehmen, wir müssen uns selbst austricksen. Oder unser Gehirn. Also bei den Sorgen, nehmen wir mal. Wenn ich jetzt zu dir sage, denk jetzt auf gar keinen Fall an einen grünen Ball. Also nicht an so einen Ball, so ungefähr diese Größe, der grün ist. Passiert ist, dass du, wenn es gut läuft, einen grünen Ball vor Augen hast. Wenn ich jetzt sage, okay, deine Sorgen, leg sie einfach nieder. Dann mache ich ja genau das. Ich hole dir ja vor allem deine Sorgen in den Fokus. Vielleicht hattest du sie bis heute Morgen vergessen. Jetzt bin ich auf das Thema Sorgen gekommen. Jetzt hast du sie wieder. Wenn ich jetzt nur sage, leg sie nieder, dann lasse ich dich da und die Sorgen sind präsent. Wann klappt es, dass wir die vergessen? Bei mir gibt es 2 Varianten. Sport oder Buch und Film. Beim Sport, wenn ich wirklich drin bin im Sport machen, vergesse ich alles. Dann bin ich wie im Tunnel, ganz fröhlich und nachher unter der Dusche kann der Moment kommen, wo ich so zurück in mein Leben lande. Oder bei einem guten Buch, guten Film bin ich ganz in die Welt eingetaucht. Das ist die menschliche Variante, wie wir uns austricksen können, um mal die Sorgen zu vergessen. Jetzt ist Jesus kein Trickser, sondern ein sehr weiser Mensch und er sagt, na gut, das ist schon mal ein Anfang, aber jetzt legen wir noch eine Schippe drauf und stellen dem Sorgen das Suchen entgegen. Ich sage dir nicht einfach nur, lege deine Sorgen nieder, sondern ich sage, okay, suche in all dem, zuerst das Reich Gottes. Such mal in dem, wo Gott in deinem Leben mit unterwegs ist. Und da liegt eben das Geheimnis, das Suchen als neue Tätigkeit aufzunehmen. Ich glaube, wir packen unsere Sorgen so schnell wieder in die Hand, weil wir keine neue Tätigkeit haben. Dann haben wir den grünen Ball, wir haben die Sorgen, aber wir haben es halt im Kopf und haben keine neue Tätigkeit. Jetzt nehmen wir nochmal das Bild. Du hast deinen Karton gepackt, stellst es in das Reich Gottes. Und was heißt jetzt, such zuerst das Reich Gottes? Naja, du nimmst mal all die Sorgen, die da eben auch so sind, stellst es hin und sagst, Gott, können wir jetzt mal suchen, wo deine Hand in meinem Leben im Spiel ist? Können wir zwei jetzt gerade mal in mein Leben und hier bei die Kiste gucken, wo du da bist? Weil was ich jetzt sehe, sind meine Sorgen. Okay, aber wie siehst du das Ganze? Und das sind ja die Geschichten, die wir in der Bibel oft haben, wo Menschen in irgendeiner Herausforderung sind und dann Gottes Hand mit ins Spiel geht. Am schönsten finde ich das im Nehemia-Buch. Da heißt es immer wieder, die Hand Gottes stand ihm zur Seite. Oder die Hand Gottes war bei ihm. Sondern wenn die Hand dabei ist, die Hand ist ja das, mit der wir Dinge tun, dann sagt er im Prinzip, und Gott war tätig mit dabei. Die erste Botschaft, die Jesus hat, denkt um, denn das Reich Gottes ist nahe. Das war meine erste Predigt, glaube ich, bei euch, wo ich sagte, so, denkt um und jetzt das Reich Gottes ist nahe. Ich komme euch jetzt nahe, das macht ja was mit euch. Und heute Morgen bin ich euch grundsätzlich nahe, weil ich schon mal hier bin. Das war ich jetzt 1,5 Jahre nicht. Weil ich jetzt nahe bin, haben wir Möglichkeit, miteinander zu reden. Und so spricht Jesus von dem Reich Gottes. Er sagt, denkt um, denn es ist nahe. Jetzt sind neue Möglichkeiten für dich in deinem Leben, weil nicht nur da oben ein Gott ist, sondern der Gott nahe ist. Und der Gott regiert und handelt in diese Welt rein. Und ich glaube, das Suchen, das Schlüsselwort ist im geistlichen Leben. Suchen ist das Schlüsselwort im geistlichen Leben, weil der Witz ist ja ein bisschen, Gott liegt nicht offenbar in der Gegend rum. Es ist, ich kann jetzt sagen, so, hier ist Gott. Oder da ist Gott. So kann ich ja nicht von Gott sprechen. Es gibt ja diesen Moment, wo du meinst, ach, jetzt. Und suchen ist das, wo Gott sagt, so findet ihr mich. Und im Alten Testament heißt es schon mal, wenn ihr mich sucht, will ich mich finden lassen. Wie geht das jetzt mit dem Reich Gottes suchen konkret? Also, das Reich Gottes ist nahe, ist das eine. Das Vaterunser, ich weiß nicht, wie oft ihr das betet hier im Gottesdienst oder du für dich. Für mich war es lange so ein Gebet, das wurde in der Kirche gesprochen, aber wir nicht. Irgendwann habe ich gedacht, das ist ja auch ein bisschen banal, was wir da tun. Wenn Jesus, das ist das einzige Gebet, was er gelehrt hat, und wir meinen jetzt, das macht die Kirche, das ist ja auch ein altes Denken. So, und was macht Jesus im Auftakt von diesem Gebet? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Also wer nur die ersten Worte vom Vater unser betet, der steigt schon in diese Suchbewegung ein, sagt, okay, Vater unser im Himmel, der guckt mal nach oben, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist ja genau diese Bewegung, Gott jetzt hier. Wo bist du? Also, vereinfacht gesagt, zum Ende des Auftakts. Die eine Lebensweise ist, in Sorgen zu leben. Und die andere Lebensweise, in die Jesus uns schrittweise einführt, ist, in der Suche nach dem Reich Gottes mit den Dingen, um die wir uns auch manchmal sorgen zu leben. Und nicht nur zu sagen, okay, mit dem Part hat Gott nichts zu tun. Ich kann dir für all deine Schlüssel suchen. Du wirst vielleicht noch einige haben. Keine Erfolgsverheißung geben. Vielleicht gibt es irgendwann nur den Moment, wo du sagst, er weiß nicht, wo er ist. Für alle Suchen, die das Reich Gottes aber betreffen, kann ich dir eine Erfolgsverheißung geben. Jesus hat gesagt, wer sucht, wird finden. Wer sucht, wird finden. Punkt. So, vielleicht sagst du oder bist gerade auch in der Phase deines Glaubens, wo du sagst, boah, wo ist er denn? Ist ja ganz nett, Sebastian, mit dem Suchen und dem Sorgen, es hat ja auch eine Logik, aber bei mir, wo ist er denn? Also ich finde, da kann man auch mal rappelig werden. Vielleicht bist du gerade in so einer Phase. Und jetzt stehe ich hier und sage, wer sucht, wird finden. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Aber wer hört denn auf zu suchen? Ich glaube, nur der, der nicht mehr glaubt zu finden. Es hört der auf zu suchen, der nicht mehr glaubt zu finden. Sondern jetzt stehst du vielleicht in Minute 15 deines Lebens und vielleicht sagst du, nee, Sebastian, Minute 1005. Und bist kurz davor, aufzuhören zu suchen. Der Witz beim Suchen ist ja, man weiß nie, wann man findet. So, wenn du in Minute 1005 bist und in Minute 1006 würdest du finden, dann weißt du das ja aber in Minute 1005 nicht. Versteht ihr? Und es fühlt sich in Minute 1005 wirklich blöd an. Also ich glaube, wir haben alle schon mal Phasen im Glauben, wo wir sagen, wo ist er denn? Mit dem Suchen, das ist ja ganz nett, Sebastian. Du stehst hier. Aber da eben weiterzugehen, sagen, gut, vielleicht ist es schon die 6. Minute. Es kann aber auch sein, Gott mutet dir zu, dass du noch bis zur 1400. Minute musst. Da verstehe ich auch nicht alles, will ich auch gar nicht verstehen, das ist Gottes Part. Ich finde es ganz schön, im 1. Korinther 13 heißt, dass er uns nichts zumutet, was über unsere Kraft geht. Ich habe aber in meinem Leben schon gedacht, Gott, hier hast du dich vertan. Das hier geht gerade über meine Kraft. Und hier wird es jetzt relevant, beim Suchen, suche das Reich Gottes, wie du deinen Schlüssel suchst, wenn du beim Suchen nicht mehr weiterkommst, was machst du? Du beziehst, tippe ich, irgendwann andere ein. Ich habe in Limburg Ende des Jugendkreises sehr oft meinen Schlüssel gesucht. Und wenn ich ihn allein nicht gefunden habe, Robin, Hanna, ich suche wieder meinen Schlüssel, könnt ihr mir kurz helfen? So, sie kannten mittlerweile meinen Schlüssel, die haben mir öfter beim Suchen geholfen, und dann es waren mehrere Räume, sind wir gemeinsam durch die Räume gegangen und am Ende des Abends hatten wir ihn. Weil du als Christ bist ja auch kein Individualwesen, was jetzt nur Gottesdienste streamt, sondern du sitzt hier mit anderen. So, und das sind deine potenziellen Mitsucher. Und da brauchen wir nur auch den Mut zu sagen, ich find's gerade nicht oder mich kotzt es hier in Minute 1005 einfach auch gerade mal an. Oder manchmal steht man auch noch nicht mal, sondern sitzt da und sagt, pff, mir fehlende Worte. Das ist ja Teil unseres Lebens. Und dass wir da als Christen und Christinnen den Mut haben, auch zu sagen, wie es uns hier geht. Weil das ist ja die Suche, wo du merkst, ich komme nicht mehr weiter. Da ziehst du irgendwann andere dazu. Das kannst du mir mal helfen. Suche das Reich Gottes heißt nicht, dass du allein in deinem Kämmerlein schön sitzt und immer mal suchst, wo Gott im Hand ist, sondern Spiel ist. Sondern für mich hieß es sehr oft, ich gucke mit anderen gemeinsam und sage, kannst du mir mal helfen? Und manchmal waren die anderen einfach dafür da, mich durchzutragen oder immer mal wieder an mir vorbeizugehen und sagen, Sebastian, wir sind da. Genau. Seid ihr soweit dabei? Gut. Ich finde noch spannend, hat jemand Nein gesagt? Das wäre auch legitim. Noch spannender finde ich, oder auch spannend finde ich, dass Jesus sagt, sucht, aber er gibt keine Anweisung zum Wie. Wieso sagt Jesus nicht, wie wir suchen sollen? Er sagt nur das. Das halte ich schon für eine mega wichtige Aussage. Entscheidend ist nicht, wie du suchst, sondern dass du suchst. Im Alten Testament, ich liebe diese Aussage, Jeremia 29, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich finden lassen. Zwei Sachen, von ganzem Herzen heißt dein Herz mit dem, was du gut findest und dem, was du schlecht findest. Es gibt so Worship-Songs, wo wir auch mit ganzem Herzen, und ich habe immer gedacht, nee Gott, ich liebe dich nicht mit ganzem Herzen. Da gibt es auch andere Teile, die ganz andere Dinge gerade wollen. Mit ganzem Herzen heißt, dass das alles dabei ist. Ich habe immer gedacht, mit ganzem Herzen heißt nur, mein ganzes Herz will zu Gott. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, mein ganzes Herz heißt ja, Gott, alles, was hier jetzt gerade drin ist, das platziere ich jetzt vor dir hin. Das heißt, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen wollt, geht es nicht darum, dass du jetzt irgendein Maß an Heiligkeit in deinem Herzen hast, um dann auch Gott zu finden, sondern es geht darum, dass du der du bist, mit dem, was in deinem Herzen ist, dich vor Gott zeigst. Und da sagt Gott, okay, wenn du mich mit ganzem Herzen, mit all dem, was in deinem Herzen ist, ja, wenn du nicht Versteckspiel machst, komm, kannst zeigen, wie du bist, kein Problem. Wer mich mit ganzem Herzen sucht, von dem will ich mich finden lassen. Unsere Kids sind jetzt 3,5. Wenn wir Verstecken spielen und ich will, dass die mich finden, werden sie mich finden? Ja, werden sie. Wenn Gott sagt, will ich mich finden lassen, wirst du Gott finden? Ja. Und es kann aber sein, diese Phase des Suchens ist ein bisschen länger, kann sein. Dann wirst du, ich tippe, im Rückblick erkennen, da war ja noch ein Gewinn bei. Aber während du suchst, wirst du den Gewinn nicht immer haben. Aber ich würde sagen, im Rückblick habe ich auf viele Phasen meines Lebens gemerkt, okay, es war nicht schön, aber es war gut. So, Jesus spricht nicht, wie du suchst. Weil das, der du bist, die du bist, als die Person suche, bezieh andere mit ein, meinen nicht, es alleine tun zu müssen. Und so zur Zielgeraden, Jesus hat ja gesagt, dieses denkt um, mit suchen ist ein Aspekt, wie du anfängst umzudenken, okay, ich bleibe jetzt nicht ganz bei meinen Sorgen, sondern ich suche jetzt Gottes Handeln. Will ich zum Abschluss noch mit 2 Bibelversen dir ein bisschen Praxis an die Hand geben, was dir helfen kann, wie dieses Suchen für dich Kulturgut des Lebens wird. Der erste ist Josua 1, da kriegt er gesagt, sprich die Weisungen aus meinem Buch ständig vor dich hin und denke Tag und Nacht darüber nach, damit dein ganzes Tun an meinen Geboten ausgerichtet ist. Dann wirst du Erfolg haben und wirst alles, was du beginnst, glücklich vollenden. Zunächst, lass mal kurz den zweiten Satzteil, lese ihn nochmal in Ruhe durch und lass ihn mal auf dich wirken. Bei mir sorgt er für ein schönes Gefühl und ich denke, super, das ist ja mal eine Zusage. So, jetzt müssen wir uns noch mal kurz vor Augen holen, bevor wir uns den angucken, dass wir hier ziemlich am Anfang der Josua-Geschichte sind. Der Josua war der Nachfolger von Mose. Ich hätte ein bisschen weiche Knie bekommen. Mose war ein großer Mann, ja, hat schon viele Wege gemacht und jetzt steht da der Jungspund Josua und seine Aufgabe ist, du führst jetzt dieses Volk ins Neuland rein. Ich hätte gedacht, wow. Und so kommt es einem im Leben ja mit den Sorgen auch manchmal vor, wow. Und jetzt bekommt er relativ am Anfang des Weges, der dann starten wird, gesagt, sprich die Weisung aus meinem Buch ständig vor dich hin. Was ist damit gemeint? Wir sagen, Gott sagt ja, hol dir immer wieder vor Augen, was ich schon gesagt habe. Hol dir immer wieder vor Augen, was ich schon getan habe. Sprich das ständig vor dich hin, heißt ja, halt's dir vor Augen. Oder hier, wer Tag und Nacht darüber nachdenkt, Er soll jetzt nicht schlaflos werden, sondern damit ist ja gemeint, hab das immer vor Augen, Freund. Ich bin da, ich habe schon gesprochen, ich werde weitersprechen, ich habe Mose geführt, ich werde dich führen. Hab das vor Augen, hab so ein Denken, dass du weißt, ich bin da. Die Übertragung, wenn ich Glaubensgeschichten höre. Ich war letzte Woche in einem Gottesdienst zum Predigen, nach dem Gottesdienst eine Unterhaltung und da erzählt mir ein Mensch von einer glockenklaren Gebetserhörung. Hatte ein Problem, betet dafür und das war jetzt die Variante, wo man denkt, mega, wie schnell Gott hier war. Und ich bin heimgefahren und denke, super, ich bete jetzt für das und das und das. Und das hat mit mir was gemacht. Der hat mir jetzt keine Weisung aus einem alten Buch, sondern er hat mir erzählt, wie Gott jetzt hier im Leben war. Wenn ich Bücher von Corrie ten Boom und Bruder Andrew, der ist mit seinen R's für uns immer so ein bisschen schwierig, lese. Das sind zwei in der Jesus-Bewegung, mit denen Gott einfach unterwegs war. Ganz normale Leute, die sich aber getraut haben, sich auf Gott einzulassen. Dann denke ich, ja krass, was Gott alles macht. So, wenn ich so Geschichten vor Augen habe, wo ich merke, Gott hat was getan, ändert das mein Denken. Dann hilft es mir zu suchen, weil ich denke, gut Gott, wenn du der Corrie ten Boom da helfen konntest und dem Kerl von letzter Woche da, dann bin ich jetzt hier in meinem Leben und ich will, dass du das jetzt auch tust. Und das ist für dich ein bisschen die Kunst, was du vor deinem geistigen Auge hast, das prägt dein Denken. Und deswegen soll der Josua sich hier immer wieder die Weisung vor Augen holen, weil er dann weiß, okay, Gott hat schon gehandelt, Gott wird weiter handeln. Wenn er das vor seinem Auge hat, macht das was. Und das steckt hier sogar ein bisschen mit drin, damit dein ganzes Tun an meinen Geboten ausgerichtet ist. Und bei Gebote denk jetzt nicht an nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, also nicht an die Gebote, wie wir es oft eng führen, sondern Gebote sind einfach erstmal Weisungen Gottes. Und da geht es um mehr als um so ethische Moraldinger. Es wäre ja auch ein Gebot, wenn Gott sagt, Sebastian, nachher, wenn du heimkommst, gibst du allen erstmal einen Kuss. Okay. Das wäre jetzt aber kein Gebot, das wäre so eine Idee Gottes, wie er sagt, so kommst du gut daheim an, dann siehst du deine Leute. Und dieses damit ist der Schlüssel, was du dir hier vor Augen holst, vor deinem geistigen Auge, was dich im Gedanken beschäftigt, das wird Einfluss auf dein Tun haben. Das ist das erste Versuchen. Such dir Geschichten aus der Bibel, aus Büchern, erzählt sie euch untereinander, wo ihr Gott in Aktion habt, weil das hilft dir beim Suchen. Genau, so viel dazu. Und der zweite, den finde ich ehrlich gesagt in seiner Zuspitzung schon sehr spannend. 1. Petrus 5. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut. Und jetzt kommt schon der Schlüssel. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Jetzt haben wir mehrere Probleme meines Erachtens. Zum einen, ist Demut so ein Begriff? Meine Oma kannte die Rede vom innersten Weg, den untersten Weg gehen. Das hieß vor allem, also meine Oma konnte sich auch hinstellen, sagen so und so, das ist nicht der Part, aber es gibt so ein Denken, dass Demut heißt, ich bin gebückt, ich sage ja, obwohl ich nein meine, ich mache halt mit, weil du es sagst. Es gibt so eine Demut, die meint eigentlich gebückt. Aber nehmen wir mal an, Jesus würde dir und mir beibringen, dass wir so demütig durchs Leben gehen. Für was sorgt es? Irgendwann für Rückenschmerzen. Definitiv. Das ist kein geistliches Leben. Das ist krank. Demut hat nichts damit zu tun, dass wir uns kleiner machen. Also Demut ist nicht dieses. Demut ist aber auch nicht, dass du dich, ist ja das Gegenteil von Hochmut. Hochmut ist so, wenn du von oben nach unten guckst. Demut ist nicht dieses, ich mache mich klein, sondern Demut ist, du bist, wer du bist. Und das finde ich spannend, dass es hier heißt, Gott widersteht den Hochmütigen. Also die so von oben her, den widersteht er. Demut ist jetzt nicht der Kleine, sondern der Normale. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Jetzt haben wir bei Gnade meines Erachtens das nächste Problem. Wenn Gott ist gnädig, war so, der lässt dir das durchgehen. Das ist schon okay. Aber Gnade ist mehr als Rechtfertigung. So, Gott nimmt dich an. Gnade ist mehr, Gott heißt, Gott handelt. Gott handelt in deinem Leben. Und jetzt heißt es, den Demütigen gibt er Gnade. Das heißt, mit den Demütigen gibt Gott seine Schubkraft. Seine Hand ist im Spiel. Mit denen ist er unterwegs. Und das ist für dich ein bisschen die Idee von heute. Wenn du suchst, dann denk weder zu hoch, vielleicht bist du gerade in der Gefahr, viel zu hoch von dir zu denken und so leicht von oben herab auf alle anderen. Vielleicht bist du aber auch in der anderen Gefahr, so von unten nach oben zu gucken oder nur so gebeugt dazustehen. Dann gehst du gleich, wir singen noch ein Lied, vielleicht stehen wir zum ersten Lied gleich auch auf und stellst dich einfach mal gerade hin und guckst mal, wie groß du bist. Das ist deine Höhe. Und da stellst du dich mal gerade hin und sagst, ich bin, wie ich bin. weil der demütig ist, nicht der, der klein von sich denkt, sondern der, der angemessen von sich denkt. Und da genau führt dich Jesus ja hin. Hey, du bist du. Und es ist mega wichtig, dass du du bist. Und Demut hilft mir. Manchmal will ich ja auch gerne wer sein. Ich glaube, das liegt in vielen von uns. Es ist auch normal und es ist gesund. Und wenn wir aber ganz im Fokus, ich will wer sein, leben, dann wollen wir manchmal auch mehr sein, als wir sind. Und das ist das Problem. Da fängt die Hochmut an und die Demut ist vorbei, wo wir mehr sein wollen, als wir sind. Und ab da wird es auch hast anstrengend. Weil wenn ich versuche, mehr zu sein, als ich bin, die Gefahr ist gegeben. Aber wenn ich jeden Sonntag versuche, mehr zu sein, als ich bin, ich verkaufe euch eine größere Geschichte, als es eigentlich ist, wer fährt nachher mit einer Spannung nach Hause? Ich. Und ich muss fortan immer zusehen, dass ich das Level halte. Aber ich sag mal, das Level ist so und so. Und das auch als Einladung, denk angemessen von dich, nicht nach unten, sondern so wie es ist, so ist es. Und wenn es dann heißt, Gott gibt Gnade, ja, dann wirst du von da aus seine Schubkraft auch einfach erleben. Deswegen glaube ich, suche das Reich Gottes, wie du deinen Schlüssel suchst. Ist für mich ein Schlüsselvers geworden, weil er mir hilft, mit dem alltäglichen Erleben von Sorgen anders umzugehen, als zu sagen, ich lege sie nieder, sondern zu sagen, okay Gott, in den Sorgen, die ich gerade habe, wo ist deine Hand hier im Spiel? Wo hast du deine Finger in meinem Leben? Hast du ein Wort? Deswegen machen wir das Kämmerlein im Huddle. Und wir machen aber nach dem Kämmerlein immer den Austausch, weil manchmal ist im Kämmerlein auch Funkstille. Und dann brauchst du mal jemand anderen, der sagt, weißt du was, was mir gerade einfällt, um so miteinander unterwegs zu sein. Meine Einladung ist jetzt, wir stellen uns alle mal hin, die Musiker stellen sich gerne schon hier vorne hin. Ich spreche ein Gebet für euch und ihr nutzt die nächste Zeit, ihr könnt euch auch wieder setzen nach dem Gebet, könnt aber auch gerne stehen bleiben. Ihr nutzt die nächste Zeit, um eurer Suche vielleicht nochmal neu zu starten oder Gott zu sagen, hey, meine Höhe, hilf mir gerade zu stehen, angemessen zu stehen. Und ich würde euch jetzt aber einfach noch einen Segen zusprechen und ein Gebet. Jesus, ob wir sitzen oder stehen, ich glaube, das Entscheidende ist gar nicht die äußere, sondern die innere Haltung. Und da ist es so gut zu hören, dass du nicht sagst, wie wir jetzt genau suchen müssen, sondern einfach das. Und du weißt, welche Möglichkeit jede und jeder von uns jetzt hat zu suchen. Wo wir auch vielleicht gerade sagen, ey Gott, hier sind gerade echt wenig Möglichkeiten. Dann danke ich dir, dass das für dich alles Ausgangspositionen sind, wo du sagst, ja, meine Hand ist in deinem Leben im Spiel. Und ich bete für Offenbarung durch dich, Heiliger Geist, in unseren Gedanken, aber auch in unserem Miteinander. Dass wir uns Mut machen zum Suchen, dass wir uns bei der Ausdauer zum Suchen helfen und dass wir uns vor allem die Geschichten erzählen, wo wir gefunden haben. Die kleinen, die mittleren und die größeren Dinge. Und so laden wir dich ein, Heiliger Geist, komm. Nimm du jetzt auch die Zeit der Lieder einfach als eine Gebetszeit, eine Begegnungszeit, eine Anbetungszeit, wo wir erleben, dass du mitten in unserem Leben nah bist.